Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute bei Echtgeld TV sagen wir zunächst mal herzlich willkommen im September. Der September ist ein Monat, wo Geburtstage gefeiert werden. Und ich will jetzt gar nicht über meinen reden, sondern wir reden über einen Fondsgeburtstag. Das ist für uns der Anlass, wie wir euch seit Monaten und man könnte eigentlich auch sagen seit 2 Jahren versprochen haben, dass wir heute eine Bestandsaufnahme für Technologiefonds vornehmen und wir damit anfangen, dass wir uns zum zweiten Mal in etwas ausführlicherer Form mit dem Thelenfonds 10x DNA beschäftigen. Das aber verhältnismäßig kurz für unsere Verhältnisse, weil wir haben da noch ein paar andere Sachen in petto und die zeigen wir euch vor allen Dingen nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, nachdem wir den jetzt auch gehört haben, zunächst mal hallo Christian und herzlich willkommen zu dieser legendären Sendung, alleine schon deswegen, weil wir, glaube ich, noch nie so spät, nämlich um 21.24 Uhr in Berlin, eine Sendung aufgenommen haben, was vor allen Dingen an mir lag und daran, dass ein Termin am Nachmittag ein bisschen länger gedauert hat.
Ja, für mich ist das so eine Zeit, wo ich allmählich schon darüber nachdenke, ins Bett zu gehen. Also um 21.15 Uhr macht immer meine Apple Watch so einen kleinen Ton und dann heißt es, bereite dich auf das Zu-Bett-Gehen vor, ja, und dann bereite ich mich noch eine Dreiviertelstunde vor und dann gehe ich ins Bett. Aber ja, das tue ich heute natürlich nicht. Und so einschläfernd ist das, über was wir reden wollen, ja nun absolut nicht. Ganz im Gegenteil, das ist ziemlich aufwühlend. Insbesondere für diejenigen, die seit dem Start des von dir eben erwähnten 10x DNA am 1.9.22 dabei sind. Denn die haben bis heute per Saldo rund 40% verloren, was vor allem deswegen blöd ist, weil, der populärste Technologie-ETF, nämlich der Nasdaq 100 ETF, derweil 35% gewonnen hat.
Und von daher wollen wir mal zurückblicken auf diese 3-jährige Historie, die der Fonds jetzt aufgebaut hat, damit eben auch in das grundsätzliche Beuteschema zunächst mal reingekommen ist, wo man sich einen solchen Fonds dann auch einfach von seinem Track Record mal angucken kann, weil man eben eine 3-Jahres-Performance hat, weil man auch eine 2- und eine 1-Jahres-Performance hat, die man an verschiedenen Stellen voneinander miteinander vergleichen kann. Und wir wollen uns zunächst mal eine Grafik angucken, wo wir auch darüber reden, how it started. Und bei diesem ganzen Thema how it started könnte man aus der 3-Jahres-Perspektive eben auch sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Denn wir haben diese Grafik aus den alten Unterlagen, die haben wir schon aufgehoben und wollen euch nochmal in Erinnerung rufen, was der Unterschied sein sollte zwischen Value Investing 1.0 und
also dem langweiligen Quatsch, den wir so machen, ja.
Ja, also wir machen ja manchmal auch ein bisschen spekulativere Sachen, aber ja. Im Grunde genommen gucken wir schon ganz gerne hin, was Unternehmen machen. Und wir gucken auf sowas Langweiliges wie Cashflow. Wir gucken uns jeweils aus unterschiedlichen Perspektiven und mit unterschiedlichen Schwerpunkten auch Bilanzen an, Gewinnmultiples. Gewinnmultiples gucken wir uns auf jeden Fall an, also zumindest ich total gerne. Buybacks, Dividenden, da können wir uns auch wunderbar drüber eifern. Und ja, Prognosen mit 3-4%igem Wachstum, die ordnen wir dann ja auch sehr, sehr oft ein, dass sie uns bei bestimmten Multiples dann eben auch mal zu gering erscheinen. Aber das sollte ja alles ganz anders werden. Das sollte alles ganz anders werden, Christian. Denn es gab ja dann das 10x DNA Investment. Praise the Lord! And
Da waren dann halt, ging es dann halt um so Themen wie Netzwerkeffekte, exponentielle Entwicklung, Team and Talent, auch sehr schön, DNA der Firma. Ich meine, das kommt natürlich bei einer qualitativen Unternehmensanalyse alles rein, aber Das war kein Grund, jetzt so breitbeinig aufzutreten, wie das Frank ja auch nicht nur bei uns hier in der Sendung gemacht hat, sondern in vielen Medien sicherlich auch, was irgendwelche Renditeziele angeht. Da sind Aussagen gefallen, die er sicherlich heute auch bitter bereut vor dem Hintergrund dessen, wie sich der Fonds entwickelt hat und was dann auch entsprechend an Kritik kam. Und damals, muss ich sagen, auch als er bei uns zu Gast war, das war ja Anfang 2022, also man fühlte sich schon so als Value Investing 1.0 Jünger so ein bisschen heruntergewürdigt. Ja, ich erinnerte mich damals so an Donald Rumsfeld, ja, den ehemaligen Verteidigungsminister der USA, der vor dem Irakkrieg dann sagt er, Germany, France, this is old Europe. Also wir waren so die Ollen, so die von gestern und hier Tenix DNA, das super Ding. Ja, nur das super Ding hat halt zwei Probleme im Wesentlichen. Jürgen Wegmann hat das mal, der Fußballspieler, ganz schön gesagt.
Jetzt kommen wir die richtigen Hammer.
Erst hatten wir kein Glück, dann kam auch noch Pech dazu. Ich würde es mal anders sagen. Erst hatten wir kein Glück und dann kam Unvermögen dazu. Kein Glück war sicherlich der Startzeitpunkt, Herbst 2021. Der Technologiehype war bereits abgeklungen. Dann kam die Zinswende und der Ukraine-Krieg. Das war zur Unzeit. Ja, Pip Klöckner hat ja mal gesagt, naja, also es war eigentlich absehbar, dass der Hype draußen ist. Ob man dann noch so spät so ein Produkt bringen musste, kann man auch drüber streiten. Aber also es war zumindest unglücklich, der Zeitpunkt nur, dass es dann so schlimm kam, insbesondere mit der Zinswende, die ja auch auf die Tech-Werte, gerade auf die kleinen Werte, extremen Einfluss hatte. Ja, das war sicherlich kein Glück. Aber dann irgendwann waren diese Effekte halt auch mal durch und wir haben gesehen, dass sich dann auch Indizes erholt haben. Und ja, der Nasdaq 100 ist nun mal für Anleger, die sich für Technologie interessieren, so die erste Anlaufstelle. Und der steht heute deutlich höher als damals. Und dann sieht man eben, dass es Frank Thiel nicht gelungen ist, in diesem neuen Technologieboom, insbesondere in dem, was wir seit Herbst 2022 sehen, seit dem Launch von ChatGPT in der Öffentlichkeit, da nach oben mitzuschwimmen, sondern der Fonds ist eigentlich ja da unten irgendwo festgetackert.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Also wir haben uns verschiedene Zeiträume eben auch angeguckt und wir werden auch bei der Sendung und bei dem Gang durch verschiedene Investmentprodukte eben auch immer wieder diese Vergleichszahlen bringen. Das ist bezogen auf den 1.9. ein Einjahresrückblick, ein Zweijahresrückblick, ein Dreijahresrückblick und dann auch nochmal so der Blick, was ist eigentlich dieses Jahr so passiert. Und Christian hat den Nasdaq schon angesprochen. Und wenn man da einfach einen Nasdaq-ETF nimmt, der hat in den letzten 12 Monaten 24% zugelegt. Der Tenix DNA hat ein Minus gemacht von 4.3%. So, und das zieht sich durch alles durch. Ich will euch die Werte jetzt gar nicht vorlegen, weil dann wird's zu numerisch, dann wird's auch irgendwann langweilig. Man kann
ja, dann weißt du nämlich, dann steige ich aus. Wenn du Zahlen vorliest, steige ich aus, ja.
Ja, wir hatten das ja letzte Woche schon, als du mich gefragt hattest, wie man denn in irgendeiner Form eine Hypoport-Aktie beispielsweise rechtfertigen könnte, wo ich dann mal so ein bisschen angefangen habe. Das wollen wir heute gar nicht wiederholen. Wir gucken auf das Bild. Und wenn ich sage, wir gucken auf das Bild, sage ich den Autofahrern, den Podcast-Zuhörern vor allen Dingen, fahrt rechts ran, legt den Staubsauger kurz zur Seite und ladet euch die Unterlagen runter. Denn auf der How It Started-Übersicht kommt ihr nochmal auf unsere alte Sendung mit Frank auch zurück, wo ihr ja auch vor dem Hintergrund dieser Drei-Jahres-Historie, wenn ihr es denn nochmal sehen wollt, euch die Statements nochmal zu Gemüte führen könnt, wo er schon auch argumentativ einigermaßen breitbeinig aufgetreten ist. Ich sage nur mal Tencent Behauptungen, dass wir das eben auf gar keinen Fall verstehen können, weil sie ja zwei Native Speaker im Team haben.
Aber Tobias, da muss ich sagen, also das war ja sehr deutlich. Ja, Frank hat mir gesagt, Tencent versteht keiner, auch du.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv drei Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code echtgeld20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Nicht. Und dann habe ich ja im Nachgang zur Sendung damals gedacht, Mensch, also wahrscheinlich hat der Frank recht, ich verstehe es nicht und habe die Aktie als meine letzte China-Aktie verkauft. Kurs war damals bei 53, jetzt sind wir bei 43. Also ich muss sagen, danke Frank, du hast mir 10 Euro Verlust die Aktie erspart mit diesem Statement. Also das fand ich jetzt wirklich mal eine gute Sache.
Ich habe mir übrigens mal angeguckt, wie die Tencent-Aktie seit genau dieser, seit dem ersten Geburtstag abgeschnitten hat. Und da schneidet sie noch ein bisschen besser ab als der TenX-DNA selber. Aber ihr seht vor allen Dingen auch dann nach dieser How It Started Folie, ihr seht vor allen Dingen die Folie mit dem Fondsporträt. Und da können wir dann einfach mal sagen, in diesem Fonds sind jetzt noch 53 Millionen Euro enthalten. Bei den Gebühren, bei den Gesamtkosten, die ihr mit 1,95% angegeben seht, kann man also davon ausgehen, dass maximal, und dann läuft es eigentlich für die Firma, die sich in was umbenannt hat?
In Tech Capital.
In Tech Capital.
Also Tech Capital, TEQ, also steckt drin Technology und Equity. Ja, ist ganz kurz. Auch da muss ich wieder sagen, ja, also manchmal hat der Pip Klöckner ja schon geile Ideen, ja. Hat er doch tatsächlich drunter geschrieben, ja, ist ja logisch, ne? Tech sind 3 Buchstaben, Tenex DNA sind 6 Buchstaben. Der Wert des Voranteils hat sich ja auch ungefähr halbiert. Ne? Also muss ich sagen, das war schon, lieber Pip, das war schon ein Florett.
Ja, also ich hab bei der Vorbereitung und bei dieser Folie dann irgendwie auch an Michael Holm gedacht und dachte so, wenn der Tränen lügen nicht umsingen und umdeuten würde, dann würde es textmäßig so sein, wenn du bemerkst, alles ist vorbei und du nicht glaubst, so viel Rohrkrepierer dabei. Dreh dich einmal um, schau auf das Papier und du wirst sehen, dein Geld ist nicht mehr hier. Und das ist genau das, was wir hier haben. 53 Millionen sprechen eben auch eine deutliche Sprache beim Anlegervertrauen, sprechen eine deutliche Sprache bei dem, wie der Fonds nach 3 Jahren am Markt aufgenommen wird. Und im Grunde genommen sind es immer noch 53 Millionen zu viel. Denn das, was man hier an Performance gesehen hat, und das werden wir mit anderen Beispielen, wo wir dann in der Tat auch in der Lage sind, positiv zu reden, auch noch verdeutlichen. Das hier ist eine wirklich, ja, auch auf dem Papier sehr, sehr gut ablesbare, schlechte Managementleistung. Und ein aktiver Fonds muss sich nach spätestens 3 Jahren dann eben auch die Frage gefallen lassen, welche Daseinsberechtigung er hat. Und wir hätten Frank diese Frage dann eben auch gestellt. Aber das setzt dann eben auch voraus, dass er auf Kanälen, wo wir auch schon miteinander kommuniziert haben, dann auch antwortet. Ich habe ihn am 21. August angeschrieben, eingeladen, was übrigens heute eine ziemlich peinliche Nummer geworden wäre, Christian, bei unserer späten Aufnahme. Also da müssen wir eben auch sagen, das wäre knapp geworden. Aber
hätten wir hingekriegt.
Das
muss man ja sagen, also Leidenschaft, wenn Frank gewollt hätte, hätten wir das irgendwie hingekriegt.
Wir hätten das sehr gerne gemacht, denn es ist ja dann, gehört ja dann auch ein bisschen Ausblick dazu, aber Fakt ist auf jeden Fall, dass dieser Fonds nach 3 Jahren 40% verloren hat und alle möglichen Vergleichsprodukte, die wir uns da so dann auch angeschaut haben, da ist es ein leichtes, besseres zu finden.
Das ist mir jetzt auch nochmal wichtig, ja. Also jetzt kann man ja wieder sagen, ne? Nasdaq. Klar, lebt von den Magnificent Seven, nicht nur vom Thema Technologie, sondern eben auch von diesen so erfolgreichen Megacaps, dieser Klumpenbildung. Ja, und da kann man jetzt drüber diskutieren, ist es denn eigentlich fair, den Tenix-DNA, der ja nun doch relativ viel auch im Mid- und Small-Cap-Bereich macht, mit dem Nasdaq 100 zu vergleichen, der ja überdies kein rein rassiger Technologieindex ist, und kann man da nicht was Besseres als Benchmark finden? Naja, am liebsten würde ich ja die Benchmark nehmen, die Frank selber nimmt, aber Tenix-DNA hat eben explizit keine Benchmark, aber es gibt einen ETF, den wir auch schon mal hier in der Sendung hatten, der ein Lieblingswort von Frank verwendet, das auch im Vornamen beider Produkte drinsteckt, nämlich Disruptive, den Amundi Disruptive Technologies ETF. Der hat insgesamt aktuell 237 Aktien, keine mehr als 3% gewichtet, und diese Aktien sollen alle irgendetwas mit Disruption zu tun haben. Dahinter steckt ein hochkomplexer Algorithmus, der vor allem Internetquellen auswertet im Hinblick darauf, inwieweit gewisse Schlagworte mit gewissen Unternehmen konnektiert sind. Und je mehr Schlagworte, die als disruptiv gelten, ein Unternehmen dann irgendwie mit sich in Verbindung bringen kann, umso stärker die Berücksichtigung in diesem Disruptive Technologies Index. Puh, wir haben schon damals gesagt, das ist auch so ein Produkt, das braucht eigentlich keiner. Aber jetzt hast du also da die volle Breite von Disruption, ja, angeblich. So, und selbst dieser ETF, den meiner Ansicht nach auch keiner braucht, selbst dieser ETF liegt für den Zeitraum, die der Tenix DNA am Markt ist, also die letzten 3 Jahre, nur 10% im Minus und nicht 40%. Also selbst so ein komischer, krümpeliger, überdiversifizierter ETF hat den Tenix DNA ganz klar geschlagen.
Aber Christian, wir wollen auch nicht verhehlen, dass es eine Outperformance gibt, die der Tenix DNA dann doch hinbekommen hat.
Ja, und tatsächlich, es wurde ja immer gesagt, das Vorbild von Frank Thelen, das ist Cathy Wood, hierzulande immer noch als Star-Investorin tituliert, also die Dame, die uns die ARK Innovation ETFs beschert hat. Ja, und in der Tat, also sollte sie Vorbild gewesen sein, dann hat Frank Thelen sein Vorbild immerhin deutlich geschlagen, denn er ist 20% Punkte besser als der ARK Innovation ETF umgerechnet in Euro. Es gibt ihn ja hierzulande als UCITS-Produkt noch nicht so lange. Das Dumme ist halt nur, ne? Er hat halt nur 20% weniger Verlust gemacht. Bei ihm sind es minus 40. Bei Cathy Wood sind es minus 60. Also auch nicht unbedingt eine Outperformance, auf die man stolz sein kann. Und wir haben euch in die Unterlagen auch nochmal die relative Performance gepackt vom Tenix DNA gegen den Amundi Disruptive und auch gegen den iShares Nasdaq 100. Und ihr seht, das geht im Grunde relativ deutlich und kontinuierlich nach unten. So einen kleinen Ausrutscher nach oben gibt's mal Anfang 2023. Da war der Tenix A kurze Zeit mal auf Erholungskurs, relativ gesehen auch. Aber ansonsten, die Lücke wurde immer größer.
Und was eben schon krass ist, also in dieser Phase wurde es dann, da wurde man bei Tenix DNA auch relativ schnell wieder relativ laut und hat schon sich selber massiv auf die Schultern geklopft und gesagt, jetzt haben wir das aber auch geschafft mit dieser Trendwende. Aber bezogen darauf müssen wir eben auch nochmal sagen, in den letzten 2 Jahren außer Spesen nichts gewesen, plus minus null, da sind dann die Fondsgebühren in der Tat auch schon drin. Also von daher, möglicherweise besser als Dirk Müller. Weiß ich, diese Zahlen habe ich mir jetzt nicht angeguckt für die heutige Sendung. Aber ich glaube, damit können wir diese Besprechung hier auch abschließen, weil wir wollen ja auch.
Ich will noch eine Sache dazu anfügen, weil du gerade auch dieses Jahr 2023, den Jahresanfang ansprichst, dieses Breitbeinige. Da hat Frank etwas gemacht, was Influencer sehr gerne machen. Ja, also man macht irgendwas und man möchte einen Aufhänger dafür haben. Dann sagt man, ganz viele von euch haben gefragt, ob, ja, und in dem Fall hat Frank gesagt, ganz viele unserer Anleger haben gefragt, ob wir nicht das Small- und Mid-Cap-Export Exposure des 10x DNA Fonds isoliert nochmal als Fonds verfügbar machen können. Also ohne
Winden eine Tesla, des großen Erfolges vermutlich.
Ja, keine Ahnung. Jedenfalls, das war das Narrativ, warum es dann diesen Small- und Mid-Fonds nochmal von 10x DNA gab. Ich habe dann damals nur mir erlaubt, kurz zu schreiben auf LinkedIn in einem Kommentar. Naja, normalerweise macht man Ableitungen vom Fonds immer dann, wenn er besonders erfolgreich läuft. Und vielleicht guckt man doch erstmal, dass das Basisprodukt in die Spur kommt. Kam zurück. Was soll dieser Hate? Habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Was ich auch nicht verstanden habe, wenn so viele gefragt haben, Frank, wann kommt dieser Small-Mid-Fonds? Warum sind in diesem Small-Mid aktuell erst 2,9 Millionen Euro investiert? Das können dann doch nicht so viele gewesen sein. In Summe minus 10% seit Auflegung, während selbst dieser komische Amundi Disruptive plus 18% gemacht hat. Also ist auch keine Ruhmstory. Und insofern, ich würde es jetzt mal dann mit dem Rheinischen Grundgesetz Artikel 6 halten, ja, kennen wir jetzt, aber brauchen wir nicht, fort damit.
Und deswegen, weil wir das jetzt als Investment für uns wirklich auch sehr deutlich ausgeschlossen haben, wollen wir mal über ein Produkt reden, was zum einen einen solchen Boom eben im Grunde genommen mitkreiert hat, nämlich deutsche Technologiefonds, die es auf einmal gab. Und da ist natürlich an vorderster Stelle Jan Beckers zu nennen, der mit dem Bit Capital Global Technologies Leaders Fonds etwas aufgelegt hat, was spektakulär aufgegangen ist. Naja, zumindest in den ersten zwei Jahren. Also, denn von Januar 2019 bis Januar 2021 hat sich dieser Fonds nicht verdoppelt, nicht verdreifacht, sondern mal eben, na, sicherlich war es kein mal eben, versechsfacht. Und das ist schon etwas, was hochgradig beeindruckend war, immer noch hochgradig beeindruckend ist und was auch dazu geführt hat, dass massiv Kohle in diesen Fonds reingeflossen ist. 472 Millionen Euro ist heute das Fondsvolumen. Auch da nochmal die gleiche Denke anstellend. Wenn dann 1% bei BitCapital ankommt, sind das eben auf einmal schon 4,7 Millionen Euro. Und davon kann man dann eben in der Tat schon mal ein paar Leute, auch die Leute, die sich um den Vertrieb kümmern, bezahlen und so weiter. Und es geht eben noch weiter mit Dingen, die dann sowohl erschreckend sind, aber auch beeindruckend sind. Natürlich können wir diesen Fonds nicht besprechen, ohne auf den massiven Falldown, auf den massiven Kursrückgang von, naja, Ende 21, also ungefähr die Zeit, wo der 10x DNA am Markt gekommen ist, dann auch einen kleinen Sprung nach oben gemacht hat und dann genauso nach Süden gegangen ist wie der Global Technology Fonds, der dann auch 2/3 seines Fondsvermögens eingebüßt hat, seines Fondswerts eingebüßt hat. Aber wir haben ja gesagt, wir gucken uns immer diese Zahlen an. Ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre. Und bezogen darauf sieht es eben im Dreijahresvergleich, hatten wir beim 10x DNA 40,7% Kursrückgang, sieht es hier eben wesentlich besser aus. Aber es ist trotzdem ein Minus da. 16,8%. Aber bezogen auf zwei Jahre ist er mit 69,6% mit einer sehr, sehr guten Performance am Markt. Und auch im letzten Jahr mit 36,6% wirklich ganz, ganz vorne mit dabei, auch bei den Produkten, die wir noch besprechen werden, die dann bei längeren Blicken in den Rückspiegel besser gelaufen sind. Aber 36,6% in den letzten 12 Monaten ist ein Spitzenergebnis. Und was mir zusätzlich positiv auffällt, ist eben auch dieser sehr, sehr aktive Ansatz, der hier auch schon bei den Top 10, bei den Einzelwerten deutlich wird. Und gar nicht deswegen, weil man da irgendwie sieht, wie aktiv er ist. Das hat Christian sich ein bisschen genauer angeguckt. Aber wenn ihr hinguckt und dann einfach sofort seht, Kaspi, Hims & Hers, Nubank, 3 Werte, die an der 10%-Marke mit den Füßen scharren, 33 Aktien, in die investiert wird, 65% der Investments landen in den Top 10 Investments. Also wirklich sehr, sehr fokussiert mit sehr, sehr viel Commitment mit dabei. Und das ist etwas, was auch, wenn man sich die Top-10-Werte insgesamt anguckt, aus meiner Sicht spannend wird. Da steht eine HelloFresh bei der Gewichtung auf einmal kurz vor einer Amazon und eine Amazon steht auch noch vor einer Carvana. Also da sind sehr hoch bewertet erscheinende Titel drin. Da sind dann auch Titel drin, die wir selber im Depot haben. Da stehen Sachen drin, die ich gar nicht kenne. Also vieles dabei und vieles auch mit dabei, was einen irgendwie neugierig macht und vor allen Dingen eben im 3-, im 2-, im 1-Jahres-Vergleich auch für dieses Produkt spricht, nämlich eine deutlich bessere Performance. Und wenn man sich so einem Ansatz dann zuwenden will, extrem fokussiertes Investment, dann kann es ja auch sein, dass es ein weiteres Mal so gut läuft, wie es schon mal 19 und 20 gelaufen ist.
Ja, also aktiv ist er auf jeden Fall, der Backers. Ja, man sieht das ja in diesen monatlichen Factsheets immer nur zum Teil. Er erzählt ab und zu was, aber das ist dann fokussiert auf ein, zwei Werte. Was aber dann spannend ist, wenn man in die Rechenschaftsberichte schaut, in denen ja wirklich dann das komplette Portfolio zum Stichtag offengelegt werden muss und auch die Zugänge und Abgänge aufgeführt sind, die eben in der endgültigen Portfolio-Darstellung dann nicht mehr enthalten sind, weil Positionen komplett aufgelöst wurden, zum Teil auch erst eingegangen während dieser Phase. Und deswegen habe ich mal reingeschaut in den Rechenschaftsberichte per 31.12.23 und per 30.06.24, also dann den Halbjahresbericht. Ende 2023 hatte Backers 35 Werte im Portfolio. Davon sind in dem ersten Halbjahr 18 komplett rausgefallen. Die wurden komplett entfernt und diese 18 Werte, die rausgefallen sind, hatten im Dezember noch ein Gewicht von 35% in Summe. Und das waren unter anderem eine Affirm, eine Airbnb, eine Open Door, also durchaus prominente Werte. Im Gegenzug sind dann aber 16 Aktien neu hinzugekommen. Sprich, es waren Ende Juni 16 Aktien dabei, die Ende Dezember noch nicht im Fonds enthalten waren. Diese neuen Aktien hatten in Summe 21%, was uns schon anzeigt, dass er auch bei den Bestandspositionen dann nochmal kräftig aufgestockt hat. Also das ist schon ein sehr, sehr ordentlicher Umschlag und man kann sicher Backers manches vorwerfen, aber definitiv nicht, dass er ein Indexschmuser ist. Ja, also rein formell wäre seine Benchmark der MSCI Acqui Information Technology, aber von dem ist er meilenweit entfernt und ist er gut so. Das erwartet man ja auch von einem aktiven Fonds. Das muss man übrigens der Fairness halber dann auch bei Frank Thelen sagen. Also der ist sicherlich auch kein Indexschmuser, wäre vielleicht besser, wenn er einer wäre. Aber das ist ein anderes Thema. Aber hier Backers sehr, sehr aktiv. Und dazu kommt, also es wird auch ganz gerne mal kurzfristig getradet, denn es gibt 15 Unternehmen, die Ende Dezember nicht im Portfolio waren, die aber auch im Juni nicht mehr im Portfolio waren, die also mit gleichen Stückzahlen geh- und verkauft wurden im Berichtszeitraum erstes Halbjahr 2024. Und da sieht man dann auch, dass die Definition von Technology Leaders unter Umständen sehr weit sein kann. Denn unter anderem wurde auch die Abercrombie & Fitch getradet, ja, die ja nun erstmal eine Modemarke ist. Aber klar, jede Modemarke hat eine E-Commerce-Seite. Und dadurch kann man sie dann auch irgendwie als Technologie einsortieren. Und da sehen wir dann schon ein Thema, über das wir später auch nochmal sprechen müssen. Was ist denn eigentlich jetzt Technologie? Backers jedenfalls hat einen sehr, sehr breiten Ansatz. Das sieht man auch an seinen Top-Sektoren. Er segmentiert ja die Werte nicht nach der klassischen Branchenterminologie, sondern das sind dann Schubladen wie Banking und Fintech, E-Commerce und B2C, Hardware, Digital Health, Entertainment, Education. Also ein sehr, sehr breiter Begriff von Anwendungen, die irgendwie technologiegetrieben sind. Aber Tobias, ich will doch noch mal auf ein Thema zurückkommen. Also bist mir ein bisschen drüber gehudelt über diesen Drawdown. Ja, also wir haben es hier mit einem aktiven Manager zu tun, der sehr viele Freiheiten hat. Die Frage ist immer, muss man von einem solchen aktiven Manager nicht auch erwarten, nachdem man das Kapital versechsfacht hat, dass er dann, wenn er sieht, die ganze Geschichte kommt ins Rutschen, irgendwann mal gegensteuert und nicht die gesamte Outperformance, die er vorher erzielt hat, komplett wieder zusammenstürzen lässt. Denn genau das ist ja passiert. Der Fonds hat sich rasant vom Nasdaq 100 abgekoppelt nach oben und dann hat er 2/3 verloren und war dann Anfang 23 wieder genau deckungsgleich seit Auflegung mit dem Nasdaq 100 ETF. Dann ging's an der Nasdaq plus 70% nach oben. Beckers hat mehr als verdoppelt. Aber da ist immer die Frage, ist das wirklich am Ende wertstiftendes aktives Management oder haben wir es hier nur letztendlich mit einem Hebelprodukt auf die Tech-Konjunktur zu tun, was nach oben deutlich stärker mitgeht, aber dann, wenn es runtergeht, eben auch stärker durchplumpst?
Also man kann das natürlich kritisieren, dass ein aktiver Manager 2/3 seines Wertes im Grunde genommen verliert oder das Fondsvermögen an 2/3 einbüßt oder der Fondspreis 2/3 einbüßt. Keine Frage, das ist zu hinterfragen. Und jetzt mag auch mal sein, dass in einem Alter, in dem Jan Beckers eben ist, möglicherweise nach zwei solchen Jahren auch sich mal für einen gewissen Zeitraum eine gewisse Hybris einstellen kann, wo man sagt nach dem Motto, natürlich, also das ist jetzt, wenn das jetzt mal 20% nach unten geht, das kriegen wir schon schnell wieder hin. So, und ich glaube, der Mann ist jung genug, um auch mal schwerwiegende Fehler zu machen. Ich finde, dass es sehr erkennbar ist, dass er sich dann auch wieder gesammelt hat und jetzt in den letzten Jahren ja auch wirklich wieder sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Also nochmal, 2-Jahres-Performance, 69,6%. Im Vergleich zum Nasdaq, der hat in diesem Zeitraum 45% zugelegt. Von daher ist es eine klasse Entwicklung. Und ich sehe es da aufgrund des schnellen Turns danach nicht so kritisch. Aber klar ist auch, wer sich durch eine solche Sache abgeschreckt fühlt, ja, der macht was ganz Einfaches. Er lässt die Finger davon und lässt diesen Fonds links liegen. Was er aber auf keinen Fall machen sollte, wenn er von der Beckers-Variante und von dem Beckerschen Investmentansatz und Stil überzeugt ist, dann sollte er bitte bei diesem Fonds bleiben. Denn wie bei Fondsgesellschaften so üblich, gibt es auch bei Bit Capital verschiedene Tranchen. Und zwar eine, wo es eine sogenannte Fixvergütung gibt. Und es gibt auch eine, die zeitgleich mit dem Launch des Fonds auf den Markt gekommen ist. Die hat eine deutlich niedrigere Fixvergütung, wo man dann aber sagt, wenn du weniger bezahlst, dann lass mich doch bitte an den Erfolgen, die ich für dich erziele, ein bisschen stärker partizipieren, Christian. Und es ist dann eben nicht nur ein bisschen und es hat dann eben auch deutliche Auswirkungen.
Ja, genau. Also wir haben die ganze Zeit hier gesprochen über die Tranche R für Retail, also Privatanleger strich römisch 1. Das ist die mit Verwaltungsgebühren von bis zu 1,87%. Hört sich nach einem fiesen Brett an, aber ist interessanterweise auch das, wofür sich die meisten Anleger von Beckers entschieden haben. Das ist die Tranche, in der am meisten Geld drin ist. Das ist auch die Tranche, die am besten gelaufen ist. Aber es gibt andere Tranchen, unter anderem die Tranche R-römisch 3. Und dahinter verbirgt sich eine sensationelle Managementgebühr von nur 0,07% per annum für einen aktiv gemanagten Fonds. Aber dazu kommt eben diese besagte Performancegebühr, nämlich auf alles, was über eine Rendite von 7% PA hinausgeht, 30%. Also nicht wie 20%, wie früher beim Praktiker. Ja, auch nicht 20% wie bei Bill Ackman. Nein, 30% Performancegebühr auf alles oberhalb von 7% PA. Natürlich diese übliche High Watermark greift also erst bei neuen Höchstständen. Aber ist klar, während dieser Versechsfachung damals im Nach-Corona-Hype war das für Beckers so quasi ja wie mit der Schubkarre das Geld reingefahren zu kriegen. Und das ging natürlich aus dem Fondsvermögen raus. Folglich ist dann dieser Fonds mit der Performance-Fee deutlich schlechter gelaufen als der mit der Fix-Fee. Ja, erst im Tal, als es eben nichts mehr an Performance-Fee zu greifen gab, weil diese Hurdle-Rate nicht übersprungen wurde, weil die High-Water-Mark nicht übersprungen wurde, da hat sich das dann ins Gegenteil umgekehrt. Aber in Summe sehen wir seit 2019, dass die Tranche mit der Fixgebühr, die wir die ganze Zeit betrachtet haben, sich eben ver-viereinhalbfacht hat. Die andere Tranche mit Performance-Gebühr nur in Anführungszeichen ver-3,5-fach. Da sieht man also, was diese Performance-Gebühr am Ende dann wirklich auch Anleger kostet. Und ich glaube, viele sind da einfach so ein bisschen zu entspannt. Die sagen sich, ach na ja, wenn es läuft, dann soll er ja mal ordentlich Geld verdienen, dann teile ich gerne. Ich persönlich sehe es ja so, wenn ich von einem Asset Manager überzeugt bin, dann bezahle ich ihn auch gerne, bezahle ich ihn auch fix, aber dann hätte ich auch gerne am Ende den Ertrag.
Und dann kommen wir beim dritten Produkt zu ganz was Feinem. Denn wenn man beispielsweise einfach mal auf die Idee kommt, zum Beispiel bei Fondsweb, ja, einer Seite, die sich seit vielen Jahren der Vergleichbarkeit von Fonds und inzwischen eben auch ETFs verschrieben hat, wenn man da mal nachguckt und mal in dieses Feld reingeht, Technologiefonds, Aktien und sich da so ein Ranking geben lässt, dann erscheint ein Fonds auf Platz 2. Platz 1 haben wir uns für den Schluss aufgehoben. Auf Platz 2 erscheint dieser Fonds und auf den wollen wir dann schon mal ein bisschen spezieller eingehen. Einfach deswegen, weil da viele Sachen dabei sind, die uns aus unterschiedlichen Perspektiven, wie wir den betrachtet haben, wirklich sehr, sehr gut gefallen haben. Die Rede ist vom Fidelity Global Technology Fund, einem wirklichen massiven Dickschiff der ja, Investmentlandschaft. 22,6 Milliarden Euro hat Fidelity hier an Investments eingesammelt bei einem Produkt, was es lange gibt. Und deswegen können wir hier auch zumindest in unserem Lieblingsjahr 2008 anfangen, im März, wo es dieser Fonds geschafft hat, seitdem 1.493% zuzulegen. Das entspricht einer Rendite von 18,3% pro Jahr. In dem Fondsvermögen sind im Moment 99 Aktien enthalten, 38 davon in den Top 10. Also auch da ist Commitment schon ganz ordentlich mit dabei, vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass es eben ein solches Dickschiff ist, was im Übrigen ganz nebenbei bei einem Ansatz, hier sind es ja nur in Anführungsstrichen 1,51% Total Expense Ratio, also Kosten für euch als Anlegende, bedeutet, dass 165 Millionen Euro, also das Dreifache, mehr als das Dreifache dessen, was im 10x DNA überhaupt investiert ist, bei Fidelity als Vergütung für die Fondsleistung ankommt. Das ist schon sehr beeindruckend. Und was auch beeindruckend ist, Christian, ist dieser starke Gleichlauf mit dem Nasdaq 100 ETF, der eben eine wunderbare Benchmark hier darstellt, aber wo man eben auch beim Blick auf die rechte Seite des Fondsporträts schon sieht, dass mit einem Anteil von nicht mal 60% in den USA hier eben ganz offensichtlich ein anderer Ansatz gefahren wird. Und man sieht eben auch bei den Gewichtungen, dass wir nicht in Prozentsätzen unterwegs sind, wie wir sie jetzt hier in der Sendung schon ein paar Mal gesehen haben, wo eben Investments auch an die 10%-Marke herangeführt werden. Hier ist eine Microsoft mit 5,9% gewichtet, eine Taiwan Semiconductor mit 5,8%, eine Apple mit 4,9% und eine Samsung mit 3,5%. Und eine Samsung hebe ich deswegen hervor, nicht weil ich selber in sie investiert bin und mich freue, dass dieser Fonds in die Samsung investiert ist, sondern weil an dieser Aktie auch so ein bisschen der wirklich aktive Ansatz deutlich wird. Denn dieser Wert ist beispielsweise 3 Monate zuvor Hier ist es der 31.07., den wir euch zeigen. Ich hatte beim 30.04. nochmal vergleichen, nachgeguckt in den Top 10. Der war damals noch gar nicht in den Top 10, jetzt ist er in den Top 5. Also da wurde offensichtlich ganz ordentlich zugekauft. Und das zeigt sich dann eben auch, dass man auch, wenn man so 22 Milliarden Assets under Management hat, mit dem Technologiefokus, dass man da auch dann einigermaßen dynamisch unterwegs sein kann.
Ja, also wir sehen natürlich in Summe über diese Zeit seit 2008, dass der aktiv gemanagte Fidelity Technology mit dem Nasdaq zwar so halbwegs Schritt halten kann, aber der Nasdaq 100 ist dann am Ende doch ein bisschen besser. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ist für mich dieses Produkt durchaus ein Beleg dafür, dass aktives Management schon etwas leisten kann. Wenn man sich nämlich mal anschaut, wie es zustande gekommen ist, dass man mit dem Nasdaq Schritt halten konnte. Du hast ein paar Sachen erwähnt, also man hat eben gar nicht 100% USA, sondern man hat unter anderem in Asien investiert und ja, in Summe ist Asien jetzt mal nicht so dolle gelaufen wie die USA. Das ist eigentlich ein struktureller Nachteil. Dann, man hat nur 62% IT hier drin. Ja, Kommunikation ist mit dabei, aber dann ist auch zum Beispiel der Industriesektor dabei. Es sind Finanzwerte mit dabei. Das würde man eigentlich immer sagen, na, das muss doch dafür sorgen, dass man deutlich hinter den Nasdaq zurückfällt. Ist auch nicht der Fall. Und dann ist halt hochinteressant, was auch nicht dabei ist. Das ist eigentlich etwas, was unter Asset Managern momentan als No-Go gilt, nämlich Nvidia. Ja, es ist eigentlich kaum möglich, mit dem S&P 500 oder mit dem Nasdaq 100 Schritt zu halten als aktiv gemanagter Fonds, wenn du keine Nvidia hast. Aber weder zum 31.10.23 noch zum 30.04.24, letzter Jahresbericht, letzter Halbjahresbericht, war ein Nvidia im Portfolio. Dasselbe gilt für eine ASML und zuletzt auch für eine Broadcom. Also man hat den Nasdaq doch irgendwie von der Performance in Schlagdistanz, ohne dass man jetzt dieses Halbleiterfieber großartig mitgespielt hätte. Das zeigt, dass man mit der Aktienauswahl bei dem, was man eben stattdessen gemacht hat, schon sehr, sehr gut liegen muss. Auch, weil man da irgendwie in die Breite geht und dort dann eben auch solche Unternehmen dabei hat, die man vielleicht nicht im ersten Moment als Technologie klassifizieren würde. Ja, eben Industriewerte wie eine Rolls-Royce, den Triebwerkshersteller, ne, die Autos sind ja bei BMW, Siemens Energy witzigerweise ist auch dabei. Naja, wenn sie die rechtzeitig gegriffen haben, kann das mehr als ein Verdoppler sein. Ja, Basiskonsumgüter, da ist eine Ocado mit dabei, bei Finanzen klar, die Fintechs wie eine Adyen oder bei Immobilien eine Crown Castle REIT, also Mobilfunktürme. Insofern eine wirklich spannende Mischung und ein Beispiel dafür, dass aktives Management nicht hoffnungslos unterlegen sein muss im Wettstreit mit einem Index wie dem Nasdaq 100 und dass man auch ohne diese Klumpenbildung, von der Index sehr, sehr stark profitiert hat, sehr ordentliche Performance hinkriegen kann.
Ja, also an verschiedenen Stellen wirklich extrem beeindruckend. Werte, die Ihnen offensichtlich überteuert vorkommen, haben Sie rausgelassen. Also wie gesagt, also ich bin wirklich sehr, sehr angetan von dem gewesen, was wir hier sehen. Und ja, würde jetzt am liebsten eigentlich trotzdem mit der Performance-Auswertungskanone weitermachen. Gibt es zu dem Fidelity-Fonds im Moment erstmal noch was zu sagen? Ich glaube, wir kommen beim Schlusswort sowieso nochmal auf ihn zurück. Aber eigentlich ist für mich jetzt der Moment, wo wir ganz kurz auch nochmal auf die Nummer 1 in diesem 10-Jahres-Vergleich eingehen.
Ja, insbesondere, weil wir dort eine ganz andere Definition von Technologie haben, nämlich eine viel engere, die sich hier auch in einer deutlichen Outperformance niedergeschlagen hat, deutliche Outperformance zu dem Fidelity-Fonds, aber eben auch eine Outperformance zum Nasdaq, der Invesco Technology S&P US Select Sector ETF. Was ein Name. Er hat es tatsächlich geschafft, in den letzten rund 15 Jahren den Nasdaq 100 zu schlagen. Also ja, ETF schlecht, ETF, Tobias, ne?
Naja, und ist er ist eben der ETF, der bei dem 10-Jahres-Vergleich einfach mal an erster Stelle stand und wo dann auf Platz 2 eben dieser Fidelity angekommen ist. Und jetzt lohnt es sich ja schon einfach mal zu gucken, hey, das ist die Nummer 1. Die Nummer 1, wenn wir einen 10-Jahres-Vergleich machen, die sollten wir uns dann eben mal angucken. Und dann eben auch mal, wir fangen wie üblich auf der linken Seite beim Fondsporträt an, aber die rechte Seite ist eigentlich die, die es dann in sich hat. Also zunächst mal haben wir wieder mal sehr, sehr günstige Gesamtkosten. 0,14%, ja, top. Ein ordentliches Fondsvolumen, von daher muss sich auch keiner wirklich Sorgen machen, dass da was passiert. Eine knappe Milliarde an Geldern ist da. Es sind 67 Positionen. Die Top 10 machen dann schon mal so ein bisschen deutlich, dass es sich gleich lohnen wird, auf die rechte Seite zu gucken. Denn 74% der Aktien, in die hier investiert ist, die sind in den Top 10. Und es wird noch krasser, denn wie die Leute, die das Video gucken, auf der rechten Seite schon entdecken, sind eben knappe 60% nur die Top 3 Aktien. Aber bei der Wertentwicklung lohnt es sich eben auch nochmal hinzugucken. Und da ist es eben so, dass auch etwas ins Auge sticht, was normalerweise länger dauert, nämlich die längste Verlustphase, die wir hier ja auch beobachten können. Die beträgt eben nur 17 Monate. Und wenn wir da uns nochmal die Werte von anderen, gerade zum Start besprochenen Produkten in Erinnerung rufen, da liegen wir eben bei jenseits von 30, bei jenseits von 40. Und vor dem Hintergrund ist es eben auch hier ein aus meiner Sicht zusätzlicher Qualitätsausweis. Rendite 20,9%, alles super. Das waren die wirklich herausstechenden und hervorzuhebenden Dinge für einen ETF, der bei einem 10-Jahres-Vergleich eben an 1 steht. Aber jetzt kommen wir zur rechten Seite und da müssen wir schon darüber reden, nicht, dass da 99,3% in den USA sind. Das ist bei S&P US Select einigermaßen offensichtlich und wenn man das mit dem Nasdaq 100 vergleicht, ja gut, dann muss man das wohl akzeptieren. Ich glaube, Christian, wir haben auch kein ernsthaftes Problem damit, dass dann Informationstechnologie 99,2% beträgt.
Doch, natürlich, da haben wir kein ernsthaftes Problem mit, aber das ist eines der ganz wesentlichen Themen, über die wir hier diskutieren müssen, weil wir hatten bei den anderen drei Fonds einen sehr weiten Begriff von Technologie. Hier haben wir den klassischen Technologiebegriff der Global Industry Classification Standards, nämlich Technologie gleich Informationstechnologie, IT, das heißt Hardware, Software, Halbleiter. Diese drei Bereiche sind in der Schublade und nur diese Schublade ist in diesem ETF. Das sind aus dem S&P 500 aktuell 67 Werte. Wir haben also nicht diese breite Technologiedefinition, die den anderen ETFs zugrunde liegt, den anderen Fonds zugrunde liegt, die dann auch andere Sektoren einschließt, wie zum Beispiel nämlich zyklische Konsumgüter. Was haben zyklische Konsumgüter mit Technologie zu tun? Naja, relativ viel, weil einer der wichtigsten Technologiewerte, nämlich Amazon, als zyklischer Konsum geschlüsselt ist im Classification Standard. Was wir ebenfalls nicht drin haben, ist der Bereich Kommunikation. Dadurch fehlen Alphabet und Meta. Das sind nämlich die beiden Schwergewichte im Kommunikationsbereich. Und was wir auch nicht drin haben, sind industrielle Technologiewerte, Hightech-Maschinenbauer. Ja, beispielsweise die eben erwähnte Rolls-Royce. Auch die fallen hier durchs Rost. Wir haben also einen ganz klaren Fokus nur auf den IT-Sektor, so wie er in der Sektorklassifizierung dargestellt ist. Das heißt auch wiederum, von den Magnificent Seven, von Big Tech haben wir hier nur drei dabei, nämlich Apple, Microsoft und Nvidia. Und weil das Ganze nach Marktkapitalisierung gewichtet wird, haben die drei ein erschlagendes Gewicht. Allerdings ist das gekappt bei jeweils 20% zum Zeitpunkt des Rebalancings. Momentan Apple leicht drüber, Microsoft und Nvidia leicht drunter. Aber klar, die drei Großen haben hier 60%. Und da erklärt sich auch gerade die jüngste Outperformance mit, denn im Nasdaq 100 haben Apple, Microsoft und Nvidia ja nur 25%.
Ja, also ich würde mich an der Sektorallokation bei diesem Produkt deswegen nicht stören, weil ich finde, dass es einigermaßen aus dem Namen auch deutlich wird. Und mir war in der Tat vor allen Dingen wichtig, dass wir dieses Thema Einzelwerte extrem deutlich herausstellen, weil das wäre oder das ist für mich quasi die Red Flag, weswegen ich in das Produkt selber nicht investieren würde, weil ich mir keinen Portfolio-Baustein mit reinkaufe, der dann eine derartige Übergewichtung von einer Apple, von einer Microsoft, von einer Nvidia hat. Das ist mir deutlich zu viel. Das wäre nicht deutlich zu viel. Das ist mir deutlich zu viel. Und im Grunde genommen, also so ein sensationelles Unternehmen wie eine Adobe, auch wie eine Salesforce, mir da einfach zu gering gewichtet bei wegkommen. Das ist natürlich dem Indexansatz geschuldet und der ETF macht genau den Job, nämlich den Index nachzuvollziehen. Aber wir reden ja hier über Investments und aus dem Grund, dass ich mich mit einer solchen Allokation bei einem ETF-Investment, also einem normalerweise zur Risikostreuung eingesetzten Produkt, nicht wiederfinde, würde ich hier nicht investieren. Aber uns war schon wichtig, euch dieses 10-Jahres-Performance-Top-Produkt vor Augen zu führen. Und das vielleicht auch dann in den direkten Vergleich mit dem eben auch vorgestellten Fidelity-Produkt zu stellen und dann eben auch nochmal stark hervorzuheben. Denkt an das, was wir zu den USA gesagt haben und aus den Investmentquoten außerhalb der USA. Denkt an das, was Christian da gesagt hat zu einer Nvidia, die beispielsweise in der letzten Zeit nicht drin war. Das ist, wenn man sich dann die Performance anschaut, auch im Vergleich zu diesem ETF aus meiner Sicht weiterhin hochgradig beeindruckend, weswegen ich persönlich dem Fidelity-Produkt den Vorzug geben würde.
Ja, also ich persönlich habe mich zwar an der einen oder anderen Stelle durchaus kritisch über den Global Technology Leaders von Jan Beckers geäußert, der übrigens erst seit wenigen Tagen so heißt. Früher hieß der Global Internet Leaders, ja, also der Name geändert, macht auch Sinn. Also obwohl ich den ja auch mal kritisch sehe, habe ich den weiterhin im Portfolio. Ich finde das ein spannendes Projekt. Den Mehrwert, den man bei Fidelity durch aktives Management vielleicht gerade in schwierigeren Zeiten generieren kann, wenn eben nicht mehr dieses Thema Magnificent Seven die Kurse treibt. Da ist vielleicht ein gewisser Vorgeschmack da. Ja, finde ich eine tolle Sache. Hier dieser Invesco Technology, das ist nice to see, mir persönlich viel zu klumpig. Die Grundsatzfrage, die man sich aber stellen muss, braucht man ein spezielles Technologieinvestment überhaupt im Portfolio? Das ist Philosophie-Thema, wenn du Quality-Investing betreibst, hast du automatisch Technologiewerte drin, aber eben auch andere Aktien. Man kann sich einfach auf den Standpunkt stellen, dass man gute Aktien haben möchte, die vielleicht zumindest beim Einstieg nicht immer überzogen gepreist sein müssen. Wir hatten über eine Alphabet auch gesprochen, in einem nicht klassischen Technologiebereich nach Sektordefinition, aber im Kommunikationsbereich und im Verständnis natürlich ein Technologieunternehmen, wo momentan einfach vielleicht so eine Chance drin liegen könnte. Und ansonsten bin ich ja immer der Meinung, eigentlich sind alle Aktien die langfristig am Markt sind, Technologieaktien, weil ohne Technologie wird es nicht gehen und Unternehmen, die sich dem Einsatz von Technologie verschließen in ihren jeweiligen Branchen, die werden irgendwann einfach nicht mehr am Markt sein. Und Unternehmen, die Technologie, und da zählt eben auch KI dazu, an vorderster Stelle gut umsetzen in ihrer Branche, werden Produktivitätswachstum haben, werden Margenwachstum haben und sind damit auch interessant. Das heißt, auch wenn wir eine Sendung über Technologiefonds gemacht haben, braucht man nicht unbedingt spezielle Technologiefonds mit einem breiten Investment, MSCI World, FTSE All World, ist man da auch ausreichend aufgestellt. Genauso wie mit so einem Quality-Aktienportfolio oder einem Quality-ETF. Letztendlich sind das Satellitenprodukte, mit denen man auf die Fähigkeiten von Managern setzt. Beckers und der Fidelity haben da unterschiedliche Ansätze. Beide sind vielversprechend und wir werden sicherlich da nochmal drauf gucken. Und über den Nasdaq haben wir ja schon eine eigene Sendung gemacht, zuletzt zum 25. Geburtstag des Invesco Nasdaq 100 ETFs. Das ist halt nach wie vor für alle diejenigen, die in Technologie investieren wollen, so die erste Anlaufstelle. Dabei ist es ja kein klassischer Technologieindex. Es hat sich halt nur ergeben, dass die Technologiebörse eben auch von Technologiewerten überwiegend aufgesucht wurde. Solange das so ist, solange die Nasdaq diese Strahlwirkung, diesen Pull-Effekt auf innovative Wachstumsunternehmen hat, wird das auch so sein. Aber man sollte sich immer klar machen, es ist eben kein per Definition Technologieinvestment.
Ja. Also für mich ist es einfach so, dass ich mich im Nachhinein dann einfach bei der Vorbereitung schon sehr gefreut habe, dass in dieser Liste der Fidelity Global Technology Fund so weit oben war und wir uns deswegen auch in der Sendung mal damit beschäftigt haben, auch da nochmal zur Komplettierung und um so ein bisschen die Performance ist 25,2% im letzten Jahr, 45% in den letzten zwei Jahren und wir sind mit 40,7% minus beim Tenex DNA gestartet in die Sendung und gehen jetzt im Grunde genommen mit der Aufarbeitung vom Fidelity Global Tech 39% plus aus der Sendung raus und das Ganze toppt eben genau dieser Invesco Technology S&P US Select Sector ETF mit natürlich sehr beeindruckenden 73,2% Performance. Aber zum wirklichen Schlusspunkt gehört natürlich nochmal eins, nämlich erstens der Rückblick auf dieses Bild, was von Frank Thelen zum Start im Grunde genommen aufgelegt wurde und dann auch zu einem Schlussbild. Denn es gibt einen Sieger auch nach drei Jahren. Wir reden hier über Value 1.0. Und wer könnte dort näher liegen als der Altmeister Warren Buffett? Drei Jahre 75,8% Performance. Zwei Jahre 53,1% Performance. Ein Jahr 26,1% Performance. Das sind die Werte. Die Grafik findet ihr in den Unterlagen und diese Grafik ist im Übrigen verlinkt, sodass ihr selber auch eure eigenen Zeiträume mal schnell eingeben könnt auf Arriva. Da ist das für mich immer am einfachsten machbar. Das ist etwas, was schon nochmal auch am Ende dieser Sendung hervorhebenswert ist. Heute sind sie ja nicht im Bild, deswegen gebe ich sie mal ganz kurz rein. Die beiden, die es ja lange Zeit zusammen da gemacht haben. Wenn so ein alter Value Investing 0.1 Guy hier auf einer Drei-Jahres-Ebene das beste Investment abliefert mit dieser Wertentwicklung, ist es eben auch was sehr Spezielles und vielleicht ist ja auch das Technologie-Investment Berkshire Hathaway für euch ein Thema. Aber über die Berkshire-Aktie, Christian, da reden wir gerne auch nochmal ein andermal wieder drüber.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir einfach mal eine Stunde Technologie vollgemacht. In Berkshire steckt ja auch genügend Technologie, nicht nur Apple, sondern auch noch ein paar kleine Beteiligungen. Und in den Unternehmen wird ja auch eifrig Technologie angewandt, denn sonst würde beispielsweise die Energiesparte nicht funktionieren, sonst würde die Logistik- und Schienensparte nicht funktionieren, die Versicherungssparte erst recht nicht. Wir sehen, Technologie steckt überall, auch nachdem Warren Buffett seinen Apple-Anteil halbiert hat. Das war's für heute. Tschüss aus Berlin, bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt uns gewogen.